Nach anderthalb Jahren soll heute nämlich ein Urteil vom Oberlandesgericht Dresden gefällt werden. Grund genug, uns jetzt nochmal etwas ausführlicher mit dem Verfahren und dem Paragraphen 129 zu beschäftigen. Und um das zu tun, habe ich jetzt Henning am Telefon. Henning ist Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe. Guten Morgen, Henning.
Hallo, guten Morgen.
Ja, bevor wir jetzt direkt zum Antifa-Ost-Verfahren kommen, würde ich gerne nochmal über einen Schritt zurückgehen und vielleicht auch für die Menschen, die noch nicht so viel darüber wissen, über den Paragraphen 129 sprechen. Was genau sagt denn dieser Paragraph aus und wie wird er angewendet?
Also der Paragraph 129 Strafgesetzbuch ist Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der wird eigentlich angewendet, ja, weiß ich nicht, bei Schwerstkriminalität vor allen Dingen, aber auch seit vielen Jahren jetzt auch im politischen Bereich. In der Vergangenheit zum Beispiel gegen die in Deutschland verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, ja, wo heute ja dann Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung nach 129b angewandt wird. Das heißt, es ist ein Paragraph, der eindeutig politisch ist. Ein Gesinnungsparagraf, wie wir sagen. Wir fordern auch seine Abschaffung, weil er eben eine umfangreiche Überwachung der Betroffenen und Beschuldigten zulässt. Also die gesamte Kommunikation, das gesamte Umfeld, die Familie, FreundInnen etc. pp. Er ist auch dazu da, um Strukturermittlungen innerhalb der linken Bewegung zu machen. Und nur ein Bruchteil dieser Verfahren führen letztendlich zu einer Verurteilung. In diesem Verfahren, Antifa-Ost-Verfahren, sehen wir ja, dass jetzt die Strafverfolgungsbehörden dabei sind, die Sache durchzuziehen und die Antifa zu kriminalisieren.
Ja, auch die Entstehungsgeschichte des Paragraphen macht ja deutlich, dass es sich dabei, wie du gesagt hast, um ein politisches Strafrecht, einen Gesinnungsparagraphen sozusagen handelt. Ich würde noch mal ein bisschen ausholen. Der Paragraph 129 wurde ja schon bei der Gründung der BRD 1949 aus dem Reichsstrafgesetzbuch von 1871 übernommen. Der besteht also schon seit Gründung der BRD. Und in den 70ern kam dann im Zuge des Deutschen Herbst der Paragraph 129a dazu, als Reaktion auf die Anschläge im September 2001. Und dann der Paragraph 129b. 2017 wurde der Paragraph dann zuletzt reformiert. Das waren jetzt viele Zahlen, aber ich glaube, die sind wichtig für die Einordnung des Ganzen. In der Veränderung von 2017 wurden einige konkrete Beweispflichten für konkrete Taten gestrichen. Wie hat sich denn die Anwendung des Paragraphen seitdem verändert?
Ja, ich meine, das sehen wir ja jetzt auch in dem, was die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer da postuliert hat, wenn sie gesagt hat, ja, man braucht heute keine Mitgliedsbeiträge oder keine Mitgliederlisten irgendwie als Nachweis, sondern es geht darum, eben einfach die angenommene gemeinsame Gesinnung eben als Gradmesser zu nehmen. Ganz klar ist angekündigt, dass sowas versucht wird, auch in Zukunft so anzuwenden. Und das bedeutet, es wird immer beliebiger, wenn es darum geht, linke Bewegungen und Organisationen zu verfolgen. Dahin geht die Reise und diese Reise müssen wir stoppen durch gute juristische Gegenwehr.
Ja, wie du schon auch angesprochen hast, das wird ja seit Jahren auch versucht, den Paragraphen 129 gezielt auf AntifaschistInnen in Leipzig anzuwenden. Könntest du nochmal konkret werden, wie genau wird denn dieser Paragraph zur systematischen Kriminalisierung von AntifaschistInnen benutzt?
Naja, es wird ein vermeintlicher Tatkomplex genommen und davon gab es ja auch verschiedene, zum Beispiel auch hier Dresden Nazifrei, wird eine kriminelle Vereinigung konstruiert und dann kann eben ein gesamtes politisches Spektrum ausspioniert werden und versucht werden, da eben auch Straftaten zu konstruieren, nachzuweisen etc. In der Vergangenheit hat das ja in Leipzig und Dresden eher nicht funktioniert. Da haben sich die Behörden eigentlich ziemlich lächerlich gemacht. Das wurde alles eingestellt. Und das kann auch damit zu tun haben, dass im jetzigen Verfahren es ja fast schon egal ist, wie viele Pannen es gibt, dass irgendwie Entlastungsmaterial auf irgendwelchen Schreibtischen liegen bleibt, dass Informationen auch an rechte Medien durchgestochen werden und so weiter und so weiter. Und nichtsdestotrotz wird weiter ermittelt, obwohl die Beweislage ja mehr als dünn ist.
Ja, wie jetzt schon anklang, ist ja 129 auch dafür da, um eben nicht nur eine Verurteilung zu erreichen, sondern konkret einfach die politischen Ziele der Angeklagten zu diffamieren, indem eben diese als kriminelle Vereinigung dargestellt werden. Wie genau, um vielleicht zum Prozess zu kommen, fand denn diese Diffamierung im Antifa-Ost-Verfahren statt?
Das hat sich ja schon gezeigt, als Lina dann verhaftet wurde mit dem Hubschrauberflug nach Karlsruhe, wo dann ein Springer-Fotograf mit dabei war und dann tatsächlich irgendwie auch ein entsprechender Medienrummel und eine PR-Kampagne losging. Die gesamten Diffamierungen, die dann eben erfolgt sind und bis heute anhalten. Und dass eine Bundesanwaltschaft die vorgeworfenen Taten quasi als Vorstufe zum Terrorismus deutet, das ist natürlich auch völlig an den Haaren herbeigezogen und zeigt einfach, dass versucht werden soll, diese Kriminalisierung voranzutreiben aus unserer Sicht. Und das ist eben einfach nicht gerechtfertigt. Und ich glaube, wer genau hinsieht, kann eben sehen, dass hier versucht werden soll, die Gesetze zu verschärfen und Antifaschistinnen auch politischen Spielraum zu nehmen. Und das angesichts der Zustände, die eben auch in Leipzig und Umgebung herrschen, nämlich eine militante, eine gefährliche, eine lebensbedrohliche Szene, die eben auch Gegenwind braucht, die politische Gegenwehr braucht, weil sie sonst eben immer stärker werden wird.
Im Antifa-Ost-Verfahren sind ja 4 AntifaschistInnen angeklagt. Lina ist jedoch schon, tritt als zentrale Figur auf, beziehungsweise was für eine Rolle wird ihr in diesem Prozess denn zugeschoben?
Sie soll ja die Redelsführerin sein, wobei, ohne jetzt dazu sehr in Details gehen zu können, ja überhaupt gar nichts klar ist. Also wie gesagt, die Beweislage ist relativ dünn, nichtsdestotrotz haben sich Behörden und rechte Medien darauf eingeschossen, Lina eben als quasi die vermeintliche Anführerin einer wie auch immer gearteten Gruppierung zu erklären und das mit allen gängigen Stereotypen. Und das verkauft sich gut, das lässt sich anscheinend irgendwie auch gut in den Artikeln verarbeiten. Mehr kann ich dazu im Prinzip gar nicht sagen, weil das ist natürlich auch einfach eine Konstruktion, die dazu dient, eben diese Kriminalisierung voranzutreiben.
Die Rote Hilfe spricht ja im Antifa-Ost-Verfahren auch von Vorverurteilungen und wirft dem Verfahren da oft Beweislastumkehr vor. Warum ist das so? Hängt das auch mit dieser dünnen Beweislage zusammen, die du gerade angesprochen hast?
Naja, das ist ja sehr stark zu vermuten. Also es ist ja im Prinzip schon so gewesen, dass quasi die Angeklagten beweisen mussten, dass es eben nicht so war, ja, und nicht umgekehrt, ja. So, also mit der Unschuldsvermutung hatte das vieles, was da so verhandelt wurde, nach den Berichten ja relativ wenig zu tun. Und ich glaube auch, also je dünner die Beweislage, könnten wir annehmen, desto aggressiver eben auch der Versuch, da eben Dinge anzulasten oder eben auch anzunehmen oder zu konstruieren.
Welche Rolle spielt denn die Medienlandschaft im Einordnen der Geschehnisse im Prozess und im auch vor allem in diesem Narrativ der Vorverurteilung? Du hast jetzt gerade schon die rechten Medien angesprochen, die eben da auch Informationen erhalten haben. Welche Rolle spielen die?
Naja, die sind natürlich für die öffentliche Meinung schon sowas also die beschleunigen natürlich unglaublich. Wenn jetzt Informationen an ein rechtes Magazin irgendwie durchgestochen werden, die freuen sich, die streuen das irgendwie in die Medienlandschaft, aber es sind ja auch rechtskonservative oder bürgerliche Blätter, die das dankbar aufnehmen und die natürlich Stimmung machen. Ja, also die alles, was Verfolgungsbehörden raushauen, quasi unhinterfragt einfach abschreiben und als gegeben darstellen. Das macht natürlich was mit der öffentlichen Meinung. Und dann entsteht eben ein Bild, als sei eine Antifaschistin besonders gefährlich, als würde da eine besondere Bedrohung für die Bevölkerung entstehen. Und es ist natürlich alles Unsinn. Letztendlich handelt es sich um Menschen, die sich gegen Neonazismus und gegen Naziterror auf der Straße wehren. Aber selbstverständlich haben Medien da eine sehr große Rolle gespielt und spielen sie auch weiter. Und da können wir ja nur appellieren und an diejenigen JournalistInnen, die wirklich schreiben wollen, was da passiert, dass eben auch Polizeimeldungen und Meldungen der Staatsanwaltschaft auch hinterfragt werden. Weil vieles davon sehr, sehr leicht auszuhebeln ist, wie wir ja auch aus der kritischen Presse wissen.
Ja, um diese vermeintliche Bedrohung durch AntifaschistInnen zu schüren, ist ja eben auch genau dieser Paragraph 129 da. Darauf möchte ich jetzt nochmal zurückkommen. Damit wird ja auch versucht, einfach systematisch Beziehungen zwischen Menschen zu kriminalisieren und damit eben auch linke Strukturen anzugreifen. Was bedeutet das denn im Umkehrschluss für den Umgang mit solch massiven Repressionen für linke AktivistInnen?
Naja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass linke AktivistInnen nichtsdestotrotz politisch aktiv bleiben, sich nicht einschüchtern lassen, aufeinander aufpassen und vor allen Dingen auch solidarisch sind miteinander. Ja, also dass es eben nicht gelingt, Einzelne herauszugreifen, Einzelne zu dämonisieren, Einzelne zu isolieren, sondern dass wir sagen, nein, wir sind eine gesamte Linke. Im Fall von Repression stehen wir alle zusammen, wir lassen das nicht zu und wir sind solidarisch miteinander. Ich glaube, das ist besonders wichtig und das lässt einen großen Teil von diesen Kriminalisierungsversuchen auch ins Leere laufen. Und die Solidarität darf auch nicht aufhören, wenn, wie heute befürchtet, Menschen dann wirklich auch für Jahre weggesperrt werden, sondern die Solidarität muss dann eben auch weitergehen.
Ja, wo du deine Befürchtung gerade ansprichst, das Urteil steht ja nun an, in 10 Minuten, glaube ich, soll es verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft fordert 8 Jahre Haft. Lina ist ja jetzt auch schon seit 1,5 Jahren in U-Haft. Was sind denn mögliche Ausgänge des Prozesses heute und wie bewertest du diese?
Naja, also ich kann jetzt schlecht orakeln. Also nach all dem, was jetzt gesagt wurde, nach dem, wie der Verfahrensverlauf ist, ist zu befürchten, dass ein ähnliches Urteil gefällt wird, wie das eben von der Generalbundesanwaltschaft gefordert wurde. 8 Jahre Gefängnis für eine Aktivistin, für eine Antifaschistin, das wäre tatsächlich ein absolutes Novum. Es ist selbst aus Sicht der Verfolgungsbehörden fällt das aus jeder Kategorie, was es bisher in der Form gegeben hat. Und sollte das so gemacht werden, das ist mehr als ein Alarmsignal. Da muss tatsächlich dann eben auch was passieren. Und meine Bewertung ist, das ist ein Angriff auf im Prinzip alle Linken, alle kritischen Initiativen, egal aus welchem Bereich. Und ich glaube, dass alle Menschen, die sich als AntifaschistInnen verstehen, sollten hier unabhängig von ihrer Tagespolitik hinsehen und sich solidarisch erklären, egal ob ich sonst in einer Gewerkschaft bin, in der Klimabewegung, in feministischen Zusammenhängen oder in politischen Parteien. Hier wird versucht, eine umfassende Kriminalisierung voranzutreiben und Einzelne dafür für viele Jahre wegzusperren und ja ihre Lebenswege irgendwie sehr einzuschränken. Und dagegen müssen wir alle zusammen laut sein.